Guten Abend. Ich freue mich, dass eine ganze Reihe von Ihnen meinen Rat gefolgt sind und haben also jemand mitgebracht heute Abend. Ich habe Ihnen nämlich etwas sehr Wichtiges zu sagen über das Thema unser Recht auf Liebe. Können Sie mich hinten verstehen? Fein. Ist Ihnen mal aufgegangen, dass der Mensch nirgendwo so einsam ist wie in der Großstadt? Ich glaube, wenn man jetzt die Versammlung mal jeden fragen würde, hast du Stunden der Einsamkeit, dann würden die meisten sagen, ja. Da sagt mir mal so ein 16-jähriger junger Pastor, ich habe kein Mensch, mit dem ich mal richtig aussprechen kann. Ach, ich sag, quatsch doch nicht. Du hast eine Mutter. Meine Mutter, sagt er, die hat so viel um die Ohren, die hat keine Zeit. Aber dein Vater, also ich sag's wörtlich, wie er mir's erzählt. Der Alte, sagt er, der kommt um 5 nach Hause, schimpft ein bisschen, isst und geht wieder ab. Das ist der Arbeitskollegen. Ja, sagt er ganz bitter, Kollegen. Den reißt man Witze, man spricht vielleicht von der Arbeit, alles. Ich habe keinen Menschen, mit dem ich mich mal richtig aussprechen könnte. Da ging mir es wieder auf. Die Menschen wohnen ja so dicht aufeinander in Rotthausen, nicht? Aber jeder ist einsam. Sind verheiratet hier. Darf ich mal fragen, die verheiraten mal eben Handtuch, dass ich eine Ahnung habe, was hier ist. Sagen Sie gut, Dankeschön. Also auch hier. Nicht, es kann sogar in der Ehe. Ja, bis 40 Jahre haben wir gesagt. Was über 40 ist, die sind illegal hier. Wisst ihr, sogar in der Ehe kann man todeinsam nebeneinander herleben. Und der Mensch hält die Einsamkeit nicht aus. So ein Junge von 16, 17. Und möchte gerne Erlösung aus der Einsamkeit. Und da sucht er sich ein Mädel. Nee? Und nun leben wir in einer Zeit, in der die Menschen so einsam geworden sind. Die Ärzte nennen es, sie haben Kontaktschwäche. Und damit geht Hand in Hand einfach das. Das, wo du hinguckst, Geschrei ist von Liebe, Liebe, Liebe. Alle Dämme brechen. Jeder 15-Jährige hat eine Freundin. Jede 14-Jährige hat schon einen Freund. Und dahinter steht die grenzenlose Einsamkeit. Du kannst du mich aus meiner Einsamkeit erlösen. Verheiratet. Spreche einen Mann, der ein Verhältnis hat mit einer anderen. Oder wie sagt man ja, fremd geht, ne? So sagt sie doch, ja. Da sagt er, ja, ich bin so einsam, meine Frau versteht mich nicht. Die versteht mich nicht. Dieses Mädchen versteht mich. Versteht ihr, hinter diesem ganzen Betrieb steht, der Schreier löst uns doch aus der Einsamkeit. Und dieser Drang Erlösung aus der Einsamkeit wird so stark, dass nun alle Dämme abgerissen werden. Und jeder lieben kann, wie er will. Das verkündigt jeder Kinofilm, jeder moderne Roman. Und was dagegen sagt, das ist ein engherziger Pfaffe. Ne? Wenn man so den Betrieb heute ansieht, so ein Tanzabend irgendwo, nicht, da hat man das Gefühl, ach, das ist ja alles in Ordnung, klingt lang und Gloria, gut, dass wir die Engherzigkeit der Großeltern weggeworfen haben und jeder jetzt lieben kann, wie er will. Lauter Glück! Wisst ihr, ich bin viel zu lange Großstadtpfarrer gewesen, um nicht zu wissen, hinter dieser Fassade ist unendlich beschwerte Herzen. Auf keinem Gebiet gibt es heute so große Not wie auf dem Gebiet der Geschlechter untereinander. wie auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Auf keinem Gebiet ist so viel Not wie auf diesem Gebiet. Auch wenn es nach außen aussieht, dass wir da alle Fragen gelöst hätten. Es ist keiner hier, der nicht an dieser Not Anteil hat. Und wisst ihr, worin die größte Not besteht? Verzeihen Sie, wissen Sie, worin die größte Not besteht? Ich habe schon ein paar ganz Junge hier vorne sitzen, da werde ich versuchen, du zu sagen, aber ich möchte doch lieber Sie sagen zu Ihnen, ja? Auch zu Ihnen. Wissen Sie, worin die größte Not besteht? Die besteht darin, dass wir auf dem Gebiet heute nicht mehr wissen, was ist eigentlich gut und was ist böse. Wir kriegen überall verkündigt, Mensch, du kannst tun, was du willst. Natürlich kann so ein 15-jähriger Junge seine Freundin haben. Und dann tu das und verschweigt seiner Mutter, ne? Warum eigentlich? Wenn er nicht recht weiß, ist es gut, ist es böse. Und sehen Sie, da liegt die größte Not auf dem Gebiet des Geschlechtlichen heute, dass kein Mensch mehr weiß, was ist eigentlich gut und böse. Jeder Film verkündigt, wenn du deinen Trieben wollst, ist doch richtig. Und unser Gewissen sagt, ja, ist es richtig? Wisst ihr, dass man nicht mehr weiß, was gut und böse ist? Also, ist das richtig, dass jeder seine Freundin hat? Ist das gut oder böse? Dass jedes Mädchen einen Freund hat von 15 Jahren an? Ist das gut oder böse? Ist es gut, vorehelicher Geschlechtsverkehr, oder ist es böse? Ist Ehescheidung gut oder böse? Wir verheiraten. Ist es gut, dass ein Jungen anderen liebt, die sogenannte Homosexualität, oder ein Mädel das andere, die sogenannte lesbische Liebe? Ist das böse oder ist da nicht dabei? Seht ihr, hier scheint mir die größte Not zu sein, dass kein Mensch uns mehr sagt, was ist eigentlich gut und eigentlich böse. Da stand mal so ein Pärchen vor mir, blutjung beide, aber die Sünde im Gesicht geschrieben. Sie so ein richtiges Flittchen und er also, naja. Und da guckte ich die beiden so an, nicht? Und da sage ich, na, also was mit euch los ist, das sieht man wohl auf den ersten Blick. Darauf grinst mich das Mädel an und sagt, da ist doch nichts dabei. Jetzt frage ich euch, ist da nichts dabei oder ist was dabei? Können wir Abstimmung machen, nicht? Ihr Penner in eurer Klasse, 80% werden sagen, nichts dabei, nicht? Und nun, jetzt müssen Sie mal gut aufpassen. Wer hat denn eigentlich zu bestimmen, ob was dabei ist oder nicht? Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut ist und was böse ist? Wer bestimmt denn das? Tante Amalie? Oder Pfarrer? Oder wer hat darüber zu sagen? Versteht ihr? Das ist die Frage, um die es geht. Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Und nun hören Sie mir bitte gut zu. Ich meine, es gibt nur einen, der uns sagen könnte, was gut ist und was böse ist. Und dieser eine ist der lebendige Gott, der uns geschaffen hat. Jetzt kommt vielleicht das Wichtigste von meinem ganzen Vortrag. liebes junges Volk, wenn es keinen Gott gibt, dann können sie tun, was sie wollen. Wenn es keinen Gott gibt, können sie tun, was sie wollen. Sie können heute Abend entscheiden, ich tue mit meinem Leib und mit dem anderen Geschlecht, was ich will. Aber dann müssen sie Mut haben, auch wirklich ohne Gott zu leben. Das heißt, wenn auf einmal Not kommt, nicht sagen, wie kann Gott das zulassen. Sie haben sich entschlossen, es gibt keinen Gott, nicht? Und dann müssen sie Mut haben, drauf zu sterben, dass kein Gott ist. Wenn kein Gott ist, können sie tun, was sie wollen. Wenn aber Gott lebt, dann hat er zu sagen, was gut und was böse ist. Leuchtet das ein? Wenn Gott lebt, dann hat er zu sagen, was gut und böse ist. Ist es richtig? Die Russen pflegen zu fragen in ihren Vorträgen, Genosse, habe ich richtig gesprochen? Ich möchte auch fragen, Genosse, habe ich richtig gesprochen? Wenn kein Gott ist, können sie tun, was sie wollen. Aber bitte, dann versuchen sie aber Weg, Gott abzusetzen. Wenn aber Gott lebt, dann hat er zu sagen. Und ich sage ihnen, Gott ist da. Und wenn sie mich fragen, woher weiß ich das so bestimmt, dann sage ich, weil er sich geoffenbart hat in Jesus, ist er gekommen. Ich möchte Ihnen jeden Abend den Satz einhämmern. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder böser Wille. Einhämmern möchte ich Ihnen den Satz. Gott lebt. Und dann kann man nicht tun, was man will, hat er zu sagen. Jetzt möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen, was unser Volk augenblicklich treibt, dass jeder drauf lossündigt und daneben sagt, ich glaube an Gott, das geht nicht. Entweder erkenne ich Gott an und lasse ihm sagen, was gut und böse ist. Wenn ich aber tun, was ich will, dann muss ich Gott absetzen und drauf sterben und in die Hölle gehen. Denn es gibt eine Hölle. An dieser Stelle steht jeder junge Mann und jedes junge Mädchen vor der Entscheidung, wie sie es mit Gott halten wollen. An dieser Stelle. Das ist blöde, einfach die ganze Meute mitzuschreiben, jedem Kino und jedem modernen Roman. Ich kann machen, was ich will, aber wir sind christliches Volk. Das geht nicht. Kann ich an Gott glauben und ihm ins Angesicht hinein dauernd sagen, was du aber befohlen hast, das geht mich in Dreck an. Das geht nicht. Und sehen Sie, ich sage Ihnen, Gott lebt. Und darum hat Gott zu sagen, was gut und böse ist, auch auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Leuchten das ein. Gott hat zu sagen, was gut und böse ist. Und niemand anders. Da wird mir heute gesagt, wir haben heute andere Regeln. Das heißt, meint ihr denn, Gott ändert seine Regeln? Wir werden alle mal vor ihm stehen und unser Leben verantworten müssen. Alle. Denken Sie an mich. Also Frage, was hat denn nun Gott bestimmt auf dem Gebiet des Geschlechtlichen, was gut oder böse ist? Manchmal fragt mich einer ganz erstaunt, hat denn Gott darüber auch was gesagt? Darüber hat auch was gesagt. Eine ganze Menge sogar, nicht? Darüber hat auch was gesagt. Und nun will ich Ihnen drei Dinge sagen, was Gott über das Geschlecht, über das Gebiet der Geschlechter zueinander gesagt hat. Erstens. Gott bejaht unsere Geschlechtlichkeit. Es ist nicht so, als wenn das alles schlecht wäre. Das heißt in der Bibel ganz im Anfang, Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Gott schuf mich auch mit meiner Sexualität. Gibt mal so ein Gedicht, wisst ihr, von Tucholsky, Peter Panther. Da sagt er so etwa, von hier ab aufwärts bin ich ein Christ, von hier ab abwärts, da bin ich ein Heide. Das ist dummes Zeug. Gott schuf sie als Gott schuf sie als Mann und als Frau. Und wenn das Triebleben in unserem Leben erwacht, dann ist es nicht so, als wenn wir darüber nicht sprechen können. Das gehört zu unserem Leben dazu. Das spielt eine ganz große Rolle. Gott sagt Ja dazu. Gott hat mir es mitgegeben. Seid ihr nun mal rechte Männer und werdet richtige Männer. Und ihr Mädchen, werden sie richtige Frauen. Ich kenne viele Jungen, die sind keine Männer, sondern Hampelmänner geworden, nicht? Weil sie nicht begriffen haben, wozu ihnen dieser ganze mächtige Geschlechtstrieb gegeben wurde. Das Erste. Also, Gott sagt Ja dazu. Zweitens. Gott hat diesen ganz mächtigen Trieb gleichsam mit einem Zaun umgeben. Und dieser Zaun heißt Ehe. Das heißt, Gott will, dass zwei Menschen sich ganz gewaltig lieben, so dass sie, wie die Bibel sagt, ein Fleisch werden, ein Mensch. Aber da hat Gott in aller Deutlichkeit gesagt, dass er die Ein-Ehe, die Ehe der Treue und Liebe will. Liebes junges Volk, ihr habt wenig gute Vorbilder auf dem Gebiet. Manchmal komme ich nach Hause und sage meiner Frau, ich glaube, wir sind die Einzigen, die glücklich verheiratet sind. Ich bin auch verheiratet, ja, ganz richtig. Ja, schon sehr lange. Ich will ja nicht vom Monde. Kein katholischer Priester, nein, nein. Ihr habt wenig gute Vorbilder. Gott hat die Ehe gestiftet, gleichsam wie ein Zaun um diesen mächtigen Geschlechtstrieb. Wissen Sie, es hatte mal ein großer amerikanischer Psychiater das schöne Wort gesagt, über das ganze Gebiet des Geschlechtlichen ist nie etwas Großartiges gesagt worden, was am Anfang der Bibel steht, Gott schuf sie einen Mann und ein Weib. Das wäre großartig, was er als Arzt hierüber sagen könnte. Ein Mann, eine Frau, die zusammengehören. Eine Ehe der Treue und der Liebe. Glaubt es nicht, dass es was Großartiges ist, wenn die Zeitungen voll davon sind, dass jeder Filmstar die 5., 6., 7., 8., 9., 15. Ehe eingeht. Darüber wird Gott noch ein Gericht halten. Lassen Sie sich davon nicht imponieren. Gottes Wille ist die richtige, rechte Ehe der Liebe und Treue. Und ich möchte den anwesenden Eheleuten sagen, die zwei kommen zusammen nicht nur, dass die Frau ihr Mann gut kocht, das soll sie auch noch können, sondern damit die beiden sich aus der Einsamkeit erlösen. Verstehen Sie? Ehe ist im Grunde Erlösung aus der Einsamkeit. Es ist das Ende von weg, wenn ein Mann und eine Frau einsam nebeneinander stehen. Man kann in der Ehe auch neu anfangen, nicht? Man kann auch neu anfangen. Aber ich möchte euch sagen, junges Volk, und das ist Dritte, es sind wenig Eheleute hier, darum möchte ich mich lieber mit euch beschäftigen. Mit Ihnen beschäftigen, verzeihen Sie. Ich bin so alt, dass es sich unwillkürlich verlockt, euch zu sagen. Das Dritte, was Gott sagt, also nicht der Pastor, verstehen Sie, sondern Gott in der Bibel, ganz deutlich, Gott bejaht, schenkt ihr, Gott macht einen Zaun darum um die Ehe und drittens, Gott will eine reine Jugend. Eine reine Jugend. Ich möchte es mal eben so erklären, so sieht die Bibel das ungefähr. Sehen Sie, Gott hat ihren Leben im Auge und hat ihren Ehepartner bestimmt. Und dem sollen sie in der Jugend schon treu bleiben, auch wenn sie ihn gar nicht kennen. Auch wenn sie gar nicht kennen. So ein Mädel soll nicht wie einen verrückten Freund suchen, sondern soll dem treu bleiben, den sie noch gar nicht kennt, den Gott für sie bestimmt. Gott will eine reine Jugend. Wenn ich das sage, ich meine, es ist eine reizende Gesellschaft, dass sie mich so ernst jetzt anhören. Wenn ich das in Berlin sagen würde, da würden die erstmal groß Gelächter losgehen, vielleicht, nicht? Und dann würde ich sagen, Gott will eine reine Jugend und er ändert seine Prinzipien nicht. Ich sage noch einmal, Sie können Gott absetzen in Ihrem Leben und tun, was Sie wollen, aber Sie werden vor ihm stehen und Rechenschaft über Ihr Leben ablegen. Und da können Sie nicht sagen, andere Leute haben so gedacht. Sie kennen Gottes Gebot, dass wir keusch und züchtig leben mit Worten und Werken. Gott will eine reine Jugend und ich möchte das in aller Deutlichkeit wieder hinstellen. Das, was die Atmosphäre betrifft, die uns umgibt, sie durch und durch teuflisch und satanisch ist. Und ich möchte, dass die junge Generation wieder den Mut hätte zu sagen, Schluss damit. Einer hat nur zu sagen, was gut und böse ist, der lebendige Gott, und der will eine reine Jugend, und werde ich darum ringen und kämpfen. Also mir sagte mal ein Arzt, das sei so interessant, ein Psychiater, so ein moderner Psychiater, das sei so interessant für ihn als Arzt, dass er als Arzt, als Psychiater genau dasselbe denke wie die Bibel. Und dann erklärte er mir das so. Er sagte, sehen Sie, ich bin überzeugt, dass ein Mädchen im Grunde nur einmal lieben kann. Nur einmal lieben. Und wenn so ein Mädel 5, 6 Freunde hat, dann ruft sie ein Lebensjahr und 7. heiratet, dann meint sie im Grunde immer den, den sie zuerst geliebt hat. Er sagte wörtlich, verzeihen Sie, es war in Süddeutschland, da sagt er wörtlich, so ein Mädel ist versaut für die Ehe. Sie heiratet vielleicht einen 3., 4, aber sie meint immer den, den sie zuerst geliebt hat. Und an dem hängt ihr her. Und da möchte ich Ihnen sagen, die jungen Mädchen, seien Sie vorsichtig, halten Sie Herz gut in der Hand. Sie können sehr unglücklich werden. Die Blüte öffnet sich nur einmal und Mädchenherz auch nur einmal. Und ihr Jungs, man spielt nicht mit Mädchen. Man spielt nicht mit Mädchen. Ich sage Ihnen, Gott wird die Seelen der Mädchen, mit denen Sie gespielt haben, von Ihnen fordern. Sehen Sie, was ich Ihnen... Na, ich muss eben noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe mal das in einer großen Jugendversammlung in Bremen gesagt. Und da stand eine Ärztin nachher auf und sagte, sie möchte die jungen Mädchen nachher eine extra Versammlung haben. Und da waren in dem Saal 400 Mädels. Und da hat sie mir am nächsten Tag erzählt, wie sie reingekommen wäre, da wären die aufgesprungen, hätten gefragt, Frau Doktor, ist das wahr, was der Pastor gesagt hat, dass wir versaut sind für die Ehe mit unseren... Ja, sagt sie, das sage ich Ihnen als Ernst. Dann fing ein paar an zu heulen. Dann sagt sie, habt ihr denn alle euer erstes Liebeserlebnis hinter euch? Ja. Nur gespielt? Ja. Sie sagt, ich habe ein Einblick getan in das Unglück dieser Jugend, der mir fast Herz abgebrochen hat. Dann hat sie ihm gesagt, man darf noch mal ganz neu anfangen. Dazu hat Gott den Herrn Jesus geschickt in die Welt. Jesus ist gekommen, dass man neu anfangen kann. Er vergibt das Alte und lässt ganz von vorne anfangen. Auch ein verdorbenes Leben kann man mit Jesus noch mal ganz von vorne anfangen. Und dann sagt es mir am nächsten Tag, Pastor Busch, reden Sie von diesem schrecklich großen Thema nie mehr, ohne gleich zu sagen, dass Jesus gekommen ist, dass man nochmal ganz neu anfangen kann. Aber darauf komme ich jetzt noch. Liebes junges Volk, habe ich recht gesprochen genug? Was sagt Gott, das seht ihr doch ein, dass Gott allein darüber zu sagen, was gut und böse ist, leuchtet uns ein. Nicht? Er bejaht das Geschlechtliche, er schützt durch eine Ehe, und er will eine reine Jugend. Das leuchtet auch dem Dreckigsten unter ihnen ein, das ist so richtig. Aber. Nun kommt das Aber. Da erzähle ich Ihnen jetzt meine Geschichte aus der Bibel. Da war Jesus, der Sohn Gottes, in einer großen Menge Volks und predigte. Auf einmal kommt ein Haufen Leute an mit Gebrüll und Geschrei, Pöbel und Priester und alles mögliche, vornehme Leute, und schleppt in ihrer Mitte eine junge Frau. Das Blut riss nicht. Und dann kommen sie vor Jesus, stoßen diese junge Frau vorne hin und sagen, Herr Jesus, die haben wir getroffen, ertappt im Ehebruch. Und im Gebot Gottes steht, dass Ehebruch mit Tod bestraft wird. Im Gebot Gottes. Herr Jesus, du bist immer so barmherzig. Sag doch selber, muss die jetzt gesteinigt werden oder nicht? Da sieht Jesus diese junge Frau an. Und dann sieht er das Volk an und sagt, ja, Gott hat gesagt, dass Ehebruch todeswürdig ist. Steinigt sie. Halt, sagt er. Ein Moment. Der soll den ersten Stein werfen, der ganz ohne Sünde ist auf dem Gebiet. Der keine schmutzigen Gedanken hat, keine schmutzigen Dinge getan hat, der soll den ersten Stein auf die Frau werfen. Und dann bückt er sich und schreibt was in den Sand. Und nach langer Zeit richtet sich der Herr Jesus auf und da steht bloß die Frau noch da. Die Bibel sagt, alle anderen waren hinweggegangen, überführt von ihrem Gewissen. Keiner wagt, den ersten Stein zu werfen. Darf ich mal fragen, ob hier einer jetzt aufstehen würde und sagen, ich könnte auf die Frau den ersten Stein werfen. Mein Leben ist in Gedanken, Worten und Werken völlig rein. Nicht? Da könnte keiner aufstehen. Da sind wir ja hier eine Sünderversammlung, ja? Da sahen andere so großartig aus, so ein Saal voll Tugend, noch so ein paar Prominente dazwischen. Und auf einmal stellt sich raus, wir sind eine Sünderversammlung hier. Vor Gott. Sehen Sie, die Leute haben es falsch gemacht. Wie Jesus das sagte und ihr Herz aufdeckte, da liefen sie von Jesus weg. Und das war verkehrt. Sie hätten sich um ihn drängen sollen und sagen, Herr Jesus, du hast recht. Unser Herz ist so schmutzig. Unsere Gedanken sind schmutzig. Unser Leben ist vergiftet. Das sind dunkle Dinge, die keiner weiß. Herr Jesus, kannst du retten? Da hätte er gesagt, ja. Und sehen Sie, das möchte ich Ihnen heute Abend sagen, die Sie alle mit Ihrem Triebleben sich rumzuschlagen haben. Wie wollen Sie fertig werden ohne diesen Heiland, ohne den, den Gott vom Himmel gesandt hat? Sie, jetzt muss ich von Jesus reden. Verstehen Sie, jetzt muss ich von Jesus reden. Wenn ich von Jesus rede, sagte ich gestern Abend, dann meine ich also nicht einen Religionsstifter oder was Komisches, nicht? Mensch, Religionsstifter, was heißt schon nicht? Sondern ich meine den, der aus der Welt Gottes gekommen ist und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Dieser Jesus, von morgen Abend reden wir von dem, das ist der wichtigste Vortrag morgen Abend, da müssen Sie unbedingt da sein. Mann, den möchte ich am liebsten jetzt einschieben schon, aber das muss ich mir verkneifen für morgen Abend. Verstehen Sie? Aber Jesus, ich möchte Ihnen das Schönste von Jesus zeigen. Gehen Sie mal mit mir vor die Tore der Stadt Jerusalem. Da ist der Hügel Golgatha. Und das sind tausende von Menschen, die sehen wir gar nicht an. Das sind römische Soldaten mit Spieß und Schild, die sehen wir gar nicht an. Das ist ein Hauptmann hoch zu Ross, den sehen wir nicht an. Und das sind zwei Kreuze, da hängen Verbrecher, grauenvoll angenagelt. Die gehen uns auch nichts an. Aber der in der Mitte, der angenagelt ist, der Mann mit der Dornenkrone, oh, Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz. Voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Dieser Jesus, den möchte ich vor die Augen stellen. Hat man im Grab gelegt, als er tot war. Hat Soldaten davor gestellt. Aber am dritten Morgen, da wird so hell, als eine Atombombe explodiert. Die Wächter, die fallen in Ohnmacht. Das waren also Kerle, wissen Sie, auf allen Schlachtfeldern gekämpft, nicht? Fallen in Ohnmacht, glatt weg. Und das Letzte, was Sie sehen, wie dieser Jesus triumphierend aus dem Grabe kommt. Und der lebt und ist da und ist in Rothausen im Jahr 1965 und will Ihr Heiland werden. Und sie brauchen ihn auf dem Gebiet, auf allen Gebieten, aber genauso auf dem Gebiet des Gelächtigen. Brauchen sie ihn. Wie wollen sie fertig werden ohne ihn? Ich möchte zwei Sachen sagen, ich erkläre die morgen. Also morgen ist Fortsetzung jetzt im Volk, ich bin Zeitungsroman, wissen Sie, ich kann es so eben skizzieren. Jesus vergibt. Ich kann mit ihm neu anfangen, weil ich ihm sagen darf, Herr Jesus, war alles verkehrt bis jetzt. Lösch es mit deinem Blute aus. Lass mich mit dir neu anfangen. Jesus hat dir die Vergangenheit aus. Kein Mensch kann ihre Vergangenheit ausradieren, nur Jesus. Das heißt in der Bibel, sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wir sind so dreckig, wir sind so dreckig. Ah, was ein Schmutz hier in dem Saal. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und Jesus gibt neue Kraft. Mensch, mit ihm kann man Nein sagen zur Sünde. Und wenn sie zur Versuchung kommen, junger Mann, und dann wissen, er steht neben mir, und dann kann ich Nein sagen. Ich gehe ein Heer in der Kraft des Herrn. Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. So, nun bin ich eigentlich fertig. Ich würde gerne wissen, können Sie mir noch 5 Minuten zuhören oder 10 Minuten? Geht es noch so? Ja? Also wir machen Punkt 9 Schluss, können Sie mal verlassen. Aber ich muss so eine kleine Pause machen, weil ich nochmal ganz von vorne anfangen will. Unser Recht auf Liebe. Aber Sie müssen behalten, was ich Ihnen gesagt habe jetzt, ja? Unser Recht auf Liebe. Ich muss das noch einmal ein bisschen anders erklären. Sehen Sie, das Neue Testament ist bekanntlich ursprünglich griechisch geschrieben. Und im Griechischen gibt es zwei Worte, wo es im Deutschen nur eins gibt, nämlich Liebe. Wenn Ihre Mutter Sie liebt, das nennen wir Liebe, nicht? Und wenn zwei Flittchen miteinander posieren, werden wir auch lieben. Das ist ja so ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder nicht? Sehen Sie, da hat das Griechische zwei verschiedene Worte. Die Liebe, von der wir eben sprachen, die heißt Eros. Daher der Ausdruck Erotik. Und nun gibt es noch ein Wort für Liebe im Neuen Testament, das heißt Agape. Und dass die Liebe Gottes, die in Jesus unser Herz erfüllt, dass wir lieben können. Und jetzt will ich Ihnen ganz kurz eben sagen, unser Recht auf Liebe bedeutet auch, dass ich nie mehr hassen muss. Seit Jesus gekommen ist, habe ich ein Recht, Agape zu üben, zu lieben. Ich hatte mal so 150 Konfirmanden, da besuchte ich die Eltern und fand überall war Krach im Hause, nicht? Überall war Krach. Und da habe ich die Konfirmanden gefragt, jetzt sollen mal die aufstehen, wo zu Hause kein Krach ist. Da standen 3 auf. Dann habe ich gesagt, warum ist denn bei euch kein Krach? Und da sagten sie, wir wohnen ganz alleine. Alle übrigen hatten Krach. Ist in Rotthausen auch so. So, jetzt will ich Ihnen was sagen. Sie brauchen den Krach nicht weiterzumachen, seit Jesus gekommen ist. Seit Jesus gekommen ist, dürfen Sie sogar Ihre Feinde lieben. Deine Nachbarin, die ist so unfreundlich. Lieben Sie sie, bitten Sie, Herr, gib, dass ich sie lieb haben kann, so lange, bis sie nicht mehr weitermachen kann mit Kraft. Das gilt auch in der Politik. Ich bin als Kind erzogen worden, die Franzosen zu hassen. Sie werden erzogen, die Russen zu hassen. Seit ich begriffen habe, Jesus ist gekommen, weigere ich mich, an dem Hass mitzumachen. Und sie brauchen ihn nicht mitzumachen. Seit Jesus gekommen ist, dürfen wir ein Recht haben zu lieben. Ich muss da ein Wort sagen zu einer speziellen Sorte von Leuten. Sehen Sie, es gibt in Deutschland mehr Mädels als Jungs. Darum werden immer ein paar Mädchen unverheiratet bleiben. Und es gibt namentlich viele Mädchen, die durch den Krieg ledig geblieben sind, weil die, die sie heiraten sollten, auf den Schlachtfeldern liegen. Schrecklich. Und so gibt es Mädchen, die gerne einen Mann glücklich gemacht hätten, aber es wollte keiner ihre Liebe. Solche Mädchen sitzen hier. Den möchte ich jetzt sagen: Bitte brecht nicht in fremde Ehen ein. Ihr bringt euch in die Hölle so. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Sondern erfüllen Sie mal Ihr Leben mit Agape. Neulich sagt ein etwas älteres junges Mädchen zu mir: Kein Mensch kümmert sich um mich. Da habe ich gesagt: Darf ich mal fragen, um wen Sie sich kümmern? Da sitzen sie da und sagen: Keiner kümmert sich um mich. Und warten, und nicht mal ein Pastor kommt. Statt ihrerseits mal zu lieben. Also in der Bibel wird erzählt von einem Mädchen, die hieß Tabea. War unverheiratet geblieben, so ein älteres Jüngerchen. Und dann starb sie. Kein Menschen gab. Und da wird erzählt, dass die Leute den Petrus rufen, zu der Leiche. Und wie Petrus in das Sterbezimmer kommt, dass das voll mit Menschen, die weinen. Da steht eine Witwe und sagt: Den Pullover hat die Tabea mir gestrickt. Da stehen kleine Kinder und sagen: Wir sind Schlüsselkinder, die Eltern arbeiten. Die Tabea hat sich um uns angenommen. Da ist ein blinder Mann und sagt: Ich bin so einsam, aber Sonntag von 2 bis 4 kam Tabea, hat mir vorgelesen. Das waren die herrlichsten Stunden. Und auf einmal stellt sich raus, die Tabea hat Liebe geschenkt. Seit Jesus gekommen ist, darfst du lieben. Es sind junge Leute hier, die sagen: Meine Eltern verstehen mich nicht. Dann lass es dabei, aber hast du sie lieb und zeigst ihnen das? Darf ich mal fragen, die Penela? Ich weiß heute als alter Mann, dass wir einen Zeichenlehrer beinahe zu Tode geärgert. Als Sünde, Jesus musste mir vergeben. Haben Sie mal daran gedacht, dass man einen Lehrer, den man nicht macht, Liebe schenken kann? Unser Recht auf Liebe, da muss ich, ja, jetzt können Sie sich nicht. Tolle Vorstellung. Wissen Sie, tolle Vorstellung. Und das kann das Wunderbare, seitdem ich Jesus kenne, der bringt die wahre Revolution. Die fängt hier drin an und revolutioniert die Welt. Christentum ist überhaupt nicht diese harmlose Angelegenheit, die sich das vorstellen. Wagen Sie es mal mit Jesus. Das war das zweite Recht auf Liebe. Jetzt muss ich zum Schluss, damit schließe ich ab, Ihnen von einer Liebe sprechen, auf die wir kein Recht haben. Von einer Liebe, auf die wir kein Recht haben. Sehen Sie, als ich nach Essen kam, das ist 40 Jahre her, 42. Und da war Essen ganz kommunistisch damals. Hat einen knallroten Bezirk. Wo ich in die Häuser kam, hieß es: Raus, wir brauchen keine Pfarrer. Dann habe ich immer einen Fuß in die Tür gestellt und gesagt: Sie brauchen natürlich keinen Pfarrer, aber einen Heiland brauchen Sie, und den will ich Ihnen verkünden. Machen Sie schon mal auf. Und so kam er dann, langsam. Und da war eines Abends, hatte ich so einen Männerkreis gesammelt, waren alles jüngere Burschen, die also Atheisten gewesen waren und entdeckt hatten, was das ist, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu erretten. Und ihr Herz brannte für ihn. Und das gab so einen Sturm. Eines Abends kommt also eine große Kundgebung vor unserem kleinen Saal und demonstrieren da gegen uns. Ich sage: Männer, jetzt gehen wir raus und sagen denen das Evangelium. Vielleicht 1000 Männer demonstriert mit Schalmeienmusik gegen die Verdummung der Pfaffen und so, ne? Und da gingen wir raus, war so ein dunkler Platz, in diesem Platz in Essen, und im Augenblick waren wir umringt von Männern und dann ging überall Diskussion los, nicht? Und ich merkte, meine Männer, die zum Glauben gekommen waren, die bezeugten mit einer Freudigkeit, dass ihr Leben neu geworden sei durch Jesus. Und die anderen hörten zu, die erst so feindselig waren. Und nur einer fiel mir auf, so ein langer Kerl, der wollte Krach. Der wollte Schlägerei, nicht? Der lief immer so rum und brüllte ja bloß Waffenverdummung. Und dann nahm ich den langen Kerl am Arm und sagte, komm mal her, begleit mich mal nach Hause. Da sagte er, ich bin noch nie mit einem Pfaffen gegangen. Und dann sage ich, einmal muss man ja anfangen, komm her, nicht? Und dann gingen wir miteinander los. Und das ist eine der schönsten und einzigsten Geschichten meines Lebens. Die anderen hörten auf einmal auf und kamen hinter uns her. Das war scheinbar so ein ganz berühmter Schläger, der. Und dann, lieben Leute, dann erzählt er mir von seinem Leben. Da lief mir die Tränen übers Gesicht. Der Vater ein Trinker, gebunden im Alkohol und keiner sagt ihm, wie er Jesus frei machen kann. Die Mutter stirbt früh. An so einer Ecke blieb er bei mir stehen und sagt, ich hasse euch alle. Mich hat mein Vater verprügelt, mich hat der Lehrherr verprügelt, in der Schule bin ich verprügelt, ich habe nur Prügel bekommen, immer nur Prügel, ich hasse euch alle. Da stand mir so an der drüben Laterne an so einer Ecke. Da sage ich, das kann ich verstehen, dass du alle hast. Dein Leben ist eine Mischung von traurigem Schicksal und großer Sünde. Aber weißt du, es gibt einen, der hat sich um dich gekümmert, der liebt dich. Und der hat dich so geliebt, dass er sogar sein Leben für dich hingegeben hat. Wer soll das sein? Sage ich, Jesus, Gottes Sohn. Da brüllte auf, als wenn alle Teufel, die in ihm wären, schrien. Ein Schrei, ich habe nie sein gehört. Als wenn die Dämonen in ihm schrien. Und um uns herum diese Schar der Männer schweigen. Da packe ich ihn an seinem Rock vorne und sage, hör mal her, dein Leben ist auf der Nachtseite Schuld und Schicksal. Aber wenn du heute abends ins Bett gehst, dann steht über dir, Jesus hat mich geliebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Wenn du morgen früh aufstehst, dann steht über dir, Jesus hat mich geliebt. Wenn du morgen Abend ins Bett gehst, Jesus hat mich geliebt bis in den Tod. Wenn du übermorgen früh aufstehst, Jesus hat mich lieb. Mensch, sag ich, lauf doch dieser Liebe nicht weg. Lauf doch dieser Liebe nicht weg, werf dich der in die Arme. Wir haben beide kein Recht auf sie. Wir sind beide elende Sünder. Aber dass Jesus Sünder annimmt, das ist eine Liebe, auf die wir kein Recht haben. Und dürfen sie doch nehmen. Mensch, auf der Liebe nicht, entfernt dir die Arme dem Herrn Jesus. Und während ich das so sage, merke ich, wie eine Veränderung ihm vorgeht. Er macht sich los und geht davon. Die Männer machen ihn platt, und er geht ganz langsam weg. Und auf einmal habe ich wie eine Vision, ich habe mal ein Bild gesehen, das hat Steinhausen gemalt, wie Jesus dem verlorenen Sohn den roten Mantel seiner Liebe um die Schultern stellt. Der war, als wenn Jesus neben ihm ginge und ihm den roten Mantel seiner Liebe umlegt. Sag mal, das ist eine Liebe, auf die wir kein Recht haben. Was willst du mit ihr machen? Sie wegstoßen. Bitte entscheiden Sie sich für Geld. Dann dürfen Sie schrankenlos Ihre Feinde lieben. Und dürfen neu anfangen auf dem schrecklich schweren Gebiet des Geschehens. Wir wollen jetzt sitzen bleiben und beten. Herr Jesus, du bist ja hier. Du suchst wie ein guter Hirte dieses junge Volk hier. Du weißt, wie viele hier weglaufen wollen. Du weißt, wie viele innerlich schreien nach dir. Oh, gib, dass manch einer draußen sieht, dir ergibt und ein Leben mit dir neu anfängt. Danke dir, Herr Jesus, dass du lebst. Amen.